Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Ihres Esanum Podcast. Mein Name ist Dr. Markus Mau. Killerkeime im Krankenhaus. So oder ähnlich lauteten die Schlagzeilen der vergangenen Jahre, wenn es wieder einmal zu schweren Infektionen mit nosokomialen Keimen gekommen war. Doch sind diese Infektionsereignisse tatsächlich immer so dramatisch und vor allem so häufig, wie die Medien es suggerieren? Dazu wird heute Professor Dr. Florian Wagenlehner im Gespräch mit mir sein. Er ist Direktor der Urologischen Klinik am Universitätsklinikum Gießen und arbeitet seit langem unter anderem zu Fragen der Infektiologie und der Antibiotikaresistenz. Lieber Herr Professor Wagenlehner, die Medien sprechen ja immer wieder einmal von Super- oder sogar Killerkeimen in deutschen Krankenhäusern. Ist das nur Panikmache oder gibt es Zahlen, die solche Aussagen auch unterstützen?
Der Keim, Killerkeim oder dieser Ausdruck Killerkeim, das ist letzten etwas natürlich, was so schon sehr übersteigert ist. Das würde beinhalten, dass es hochvirulente Keime sind, die es bisher nicht gab und dass keine Therapien mehr hier zur Verfügung stünden. Also ganz so dramatisch ist das Szenario nicht, aber es ist schon etwas, wo wir natürlich damit mittlerweile konfrontiert werden, dass vor allen Dingen die Möglichkeit der antibiotischen Therapie weniger werden aufgrund der Antibiotikaresistenz. Es ist schon auch so, dass bei bestimmten Spezies sich auch bestimmte Klone ausbilden, die Virulenzfaktoren oder besondere Virulenzfaktoren in sich vereinigen und damit auch etwas pathogener sind und gleichzeitig auch Resistenzfaktoren in sich vereinigen. Also wenn man das so zusammenfassen will, gibt es bei einigen Spezies eine gewisse Zunahme an beidem.
Und nun ist es ja so, dass die Krankenhäuser sehr oft in der Berichterstattung als alleiniger Quell für solche multiresistenten Keime herhalten müssen. Entspricht das der Wahrheit oder ist am Ende das nicht auch etwas zu kurz gedacht?
Also das ist sehr, sehr zu kurz gesprungen, muss man wirklich sagen. Und die Krankenhäuser Land auf und Land ab, auch im internationalen, europäischen Aspekt, geben sich sehr, sehr große Mühe und sind sich auch dieser zunehmenden Herausforderung schon sehr, sehr gewiss. Die Entwicklung der multiresistenten Erreger und im Wesentlichen haben wir heutzutage ja eine Zunahme der sogenannten Gram-Negativen, also der rot färbbaren Erreger oder auch Enterobakterien, das sind also alles Bakterien, die im Darm vorkommen, die erfolgt insgesamt in der Gemeinschaft. Das heißt, das sind Bakterien, die über die Nahrung aufgenommen werden, das sind Bakterien, die letzten Endes international auch übertragen werden. Das heißt, wenn Sie jetzt in Länder fahren wie Indien zum Beispiel, dann nehmen Sie die mit der Nahrung mit und können dann auch nachgewiesenermaßen Infektionen wie Harnwegsinfektionen verursachen. Sodass, und da gibt es auch gute Statistiken mittlerweile, dass die Mehrheit der Patienten, die im Krankenhaus solche Erreger aufweisen, die schon mitgebracht haben, das sind 70-80% der Patienten, je nachdem wie gut man das halt nachweist, die bringen diese Bakterien mit und im Krankenhaus werden sie halt dann entdeckt, sind auch in der Darmflora nicht krankheitsmachend, aber werden dann im Krankenhaus, weil man aktiv danach sucht, entdeckt, um möglichst eine Übertragung im Krankenhaus zu verhindern. Also die Krankenhäuser sind jetzt nicht der überwiegende Hort der Verbreitung, sondern das ist die Gemeinschaft.
Und Sie sprachen ja jetzt schon das weltweite Reisen und auch die Landwirtschaft so ein bisschen als Ursache und als Ausgangspunkt für multiresistente Erreger an. Ist denn dann der Kampf in Deutschland überhaupt allein zu gewinnen oder muss man da auch globaler denken? Und wie sieht so eine globale Strategie im Umgang mit Antibiotika und Resistenzmechanismen aus?
Also global muss man auf alle Fälle denken, global und lokal. Also man kann natürlich lokal, das was man machen kann, ist, dass im Krankenhaus nicht übertragen wird. Man kann auch in seiner Gemeinschaft versuchen, bestimmte Strategien, auf die ich gleich kommen werde, einzuführen, dass es lokal gelingt, hier multiresistente Erreger zu begrenzen. Aber im Wesentlichen, man spricht da heutzutage auch von so einer One-Health-Strategie, ist es etwas, was an sich sehr weit gedacht werden muss, was international gedacht werden muss, was die gesamte Erde mit beeinflusst. Und der Hauptzusammenhang ist, dass mehr Antibiotika mehr Resistenzen letzten Endes bedingen. Die Resistenzgene, die sind schon sehr lange, über Millionen Jahre in der Natur. Das ist jetzt nicht etwas, was in der letzten Zeit erst entstanden ist. Aber die Verbreitung dieser Resistenzgene ist einfach über einen vermehrten Antibiotikaverbrauch in den letzten Jahren eben deutlich zugenommen. Und alles, was man macht, muss darauf hinzielen, vor allen Dingen auch Antibiotika zu reduzieren und vor allen Dingen solche Antibiotika im Verbrauch zu reduzieren, die einen, ja, man nennt das Kollateralschaden aufweist, also die Nebenwirkungen aufweisen im Hinblick auf das Mikrobiom, auf die körpereigene Flora, dass sie eben resistente Erreger bevorzugen. Das ist das, was mit Kollateralschaden gemeint ist. Also das heißt, als Daumenregel kann man nehmen, je breiter wirksam ein Antibiotikum ist, desto schädlicher ist es, weil es dann nur noch die wenigen sensiblen Erreger übrig lässt und die haben dann auf einmal die Chance, Platz zu gewinnen in der ökologischen Nische, sich zu verbreiten. Diese Strategien, die sind vielzählig, was man dort machen kann. Wir beschäftigen uns vor allen Dingen eben mit Strategien bei Harnweginfektionen und da gibt es teilweise sehr einfache Strategien, dass man erstmal bei einfachen Blasenentzündungen einfache Tools entwickelt, um überhaupt herauszufinden, ob es sich um eine Blasenentzündung handelt oder nicht. Das können zum Beispiel Fragebögen sein. Dann sind wichtig sogenannte Point-of-Care-Testsysteme, also dass man möglichst ganz schnell auch schon mikrobiologisch weiß, ob es sich um ein Bakterium handelt. Wenn ja, welche Antibiotikaresistenzen solche Bakterien aufweisen. Und dann in der Therapie ist es zum Beispiel bei Harnweginfektionen so, dass nicht jede Harnweginfektion unbedingt antibiotisch therapiert werden muss. Also da gibt es mittlerweile zunehmende und gute Daten bei der unkomplizierten Harnweginfektion, der Blasenentzündung der Frau, dass bis zu 2/3 der Frauen gar nicht mit einem Antibiotikum in der akuten Phase therapiert werden müssen, sondern können zum Beispiel mit einem Schmerzmedikament oder mit einem pflanzlichen Präparat behandelt werden und benötigen dann auch in Folge gar kein Antibiotikum. Genauso ist es bei den immer wiederkehrenden, ich sage mal in Anführungsstrichen, einfachen Harnweginfektionen. Auch dort ist es so, dass man die überwiegende Mehrheit der Patientinnen nicht antibiotisch therapieren kann. Und wie gesagt, das sind schon mal ganz wesentliche Strategien, um Antibiotika zu reduzieren, die Menge an Antibiotika zu reduzieren. Und da muss man ganz genau hin, weil jedes Antibiotikum, was gegeben wird, eben auch die Nebenwirkung an einer Zunahme der Resistenz hat.
Und wenn jetzt die Resistenzen bei einigen Antibiotika so dermaßen angestiegen sind, dass man es im Prinzip nicht mehr einsetzen kann, gibt es da auch noch Reserveantibiotika heutzutage oder haben wir da alle Potenziale schon verschossen?
Nein, also es ist ja so, dass es mittlerweile wieder neue Antibiotika und neue Antibiotikasubstanzen gibt. Das war ja eine relativ lange Zeit, fast 20 Jahre, in der keine Mittel mehr in die Antibiotikaforschung investiert wurden, weil es sich im Wesentlichen für die Firmen nicht gelohnt hat, neue Antibiotika zu entwickeln. Das hatte viele verschiedene Gründe und es wurden ja vor einigen Jahren Strategien ins Leben gerufen, auch unter den Politikern, wie man Pharmafirmen wieder anreizen kann, neue Antibiotika zu entwickeln und es wurden schon eine Reihe neuer Substanzen oder Kombinationssubstanzen entwickelt, die jetzt auch auf den Markt kommen. Das sind zum Beispiel Penicilline und Cephalosporine und Carbapeneme, die mit neuen Beta-Lactamase-Hämmern, also solchen Stoffen, die teilweise diese antibiotika-zerstörenden Substanzen, die Bakterien bilden, abblockieren. Ja, das ist eine ganz alte Strategie, die bei Penicillinen schon seit 30 Jahren gut funktioniert, die jetzt andere Beta-Lactam-Antibiotika auch übernommen haben, im Wesentlichen Cephalosporine und Carbapeneme. Dann gibt es neue Cephalosporine, die andere Wirkweisen haben, beziehungsweise andere Möglichkeiten haben, in die Bakterienzelle zu kommen. Die kombinieren sich oder die nehmen Eisen als Ion, mit dem sie in die Zelle wandern, weil Eisen aktiv von den Bakterienzellen aufgenommen werden muss, damit sie wachsen können. Man nennt das so eine Art trojanisches Pferd, also werden wie beim trojanischen Pferd mit den Guten in die Festung mit aufgenommen. Und dann gibt es ein neues Aminoglykosid, was multiresistente Erreger, auch die schwerstgradigen multiresistenten Erreger, tatsächlich jetzt wieder im Kalkül hat. Und vielleicht gibt es noch die eine oder andere neuere Substanz, die dann auch in die klinische Entwicklung Einsatz finden wird. Also es tut sich ein bisschen was, aber man darf jetzt die Euphorie nicht nehmen und sagen, jetzt ist es geschafft, sondern man muss da fortwährend, das ist eine kontinuierliche Evolution auch, an der man arbeiten muss, und so einen Entwicklungsstopp über so eine lange Zeit darf es nicht mehr geben. Das war einfach ein Fehler.
Das ist ja auch eine gewisse Koevolution, die da stattfindet, ne? Wobei die Bakterien ja uns einen Schritt voraus sind. Und in Großbritannien war ja gerade vor einigen Monaten im letzten Jahr von diesem gefürchteten Supertripper berichtet worden, der dort erstmalig diagnostiziert wurde, der ja ursprünglich aus Südostasien wohl stammt, wo die Standardmedikamente nicht mehr halfen. Denken Sie, dass solche Bakterien oder auch die Gonokokken dann auch in Deutschland zum Problem werden können, also unheilbar der Patient dann an Tripper erkrankt ist?
Also wir kriegen natürlich alles, auch in Deutschland, was auf der Welt passiert. Das ist, die Bakterien kennen keine Grenzen. Also von daher ist das sicherlich so, dass vereinzelt auch in Zukunft solche Patienten oder solche Bakterien bei uns auftreten werden. Und man weiß zum Beispiel, dass diese schnelle Verbreitung von so einzelnen Bakterien, die so hochresistent sind, auch mit dem Flugverkehr durchaus zusammenhängt. Dort, wo viel Flugverkehr ist, was früher die Schiffshäfen waren, sind jetzt eben mittlerweile die Flughäfen. Und das kann man bei Gonokokken auch zum Beispiel sehen, dass Ausbrüche an den größeren Flughäfen, also zum Beispiel Frankfurt wäre da hier so eine Eintrittspforte, stattfinden kann, sodass wir sicherlich irgendwann mal mit sowas konfrontiert werden. Und gerade bei den hochresistenten Gonokokken, das war ja auch eine der WHO-Prioritäten, ist es so, dass gab erst unlängst eine Publikation im New England Journal über Zoliflodacin, das ist ein neues speziell auf multiresistente Kokken oder Gonokokken wirkendes Antibiotikum, was einen anderen Wirkmechanismus hat. Dann gibt es noch zwei andere Medikamente, die derzeit in der klinischen Prüfung sind. Gepotidacin zum Beispiel ist eines dieser Medikamente, das dort auch Neuentwicklungen entstehen. Und das ist auch natürlich notwendig, weil wenn alle Medikamente nicht mehr helfen, dann ist auch der Tripper sehr, sehr schwer verlaufende Erkrankung werden.
Dann sind wir im Prinzip auch schon am Ende angekommen, und da würde ich ganz gern von Ihnen noch ein kurzes Statement zum Abschluss bekommen. Und zwar, worauf denn Ärzte und Patienten achten sollen, damit es bei Operationen oder auch in der Wundversorgung, also im normalen klinischen Alltag, möglichst nicht zu Komplikationen mit multiresistenten Keimen kommt.
Nun gut, die Ärzte müssen natürlich auf eine ausreichende Hygiene und auch auf eine sorgfältige Operationstechnik achten, was sie ja natürlich anstreben und immer machen, aber das ist die Antibiotika-Prophylaxe bei der Operation ist kein Ersatz für eine ausreichende Hygiene, also Abwaschen des Operationsfelds und eine sorgfältige Operationstechnik. Das ist das, was die Ärzte machen können. Es ist natürlich schon auch so, dass mittlerweile immer mehr morbide und multimorbide Patienten und ältere Patienten auch behandelt werden, die teilweise solche Erreger mitbringen. Aber das ist einfach die Herausforderung der Zeit. Ja, was können die Patienten machen? Sie können tatsächlich, und das ist auch gezeigt worden, dass wenn insbesondere bei Enterobakterien, bei hochresistenten Enterobakterien, wenn einzige Antibiotikagaben in den letzten 6 Monaten oder 12 Monaten stattgefunden haben, dass dann eben ein höheres Risiko besteht, dass multiresistente Erreger im Patienten verbleiben und dass es dann auch im Rahmen eines Eingriffes zu einer Infektion mit solchen multiresistenten Erregern kommt. Das heißt, wenn die Patienten weniger Antibiotika vorher nehmen, dann ist auch das Risiko niedriger, dass sie unter Umständen Infektionen mit hochresistenten Erregern haben. Mhm. Und ansonsten ganz normale Maßnahmen, was natürlich schlecht ist vor Operationen, ist, wenn man viel raucht und das vorher nicht absetzt, das Rauchen, dann ist auch Wundheilungsstörungen, also es gibt jenseits von Bakterien viele andere Faktoren, die Wundheilungsstörungen auch begünstigen. Also das ist sicherlich auch etwas, wo die Patienten selbst dann dazu beitragen können.
Ja. Super, da danke ich Ihnen für diesen tollen und spannenden Einblick in die Welt der Antibiotika und Bakterien und leider auch der Resistenzen dagegen gegen die Antibiotika. Danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Mau. Wiederhören.
Ja, wiederhören. Tschüss. Wir bleiben noch für einen Moment bei den Antibiotika. In den vergangenen Jahren machte nämlich eine neue Art von Wirkstoffen von sich reden, die Nanoantibiotika. Das sind kleinste Wirkstoffpartikel, die direkt an die Bakterien binden und so keine anderen Zellen schädigen. Und was ist das Problem dabei? Nun, Nanoantibiotika zeigten sich bisher wenig wirksam innerhalb von Wundarealen. Und warum? Nun, die Nanoantibiotika werden von Proteinen aus dem Wundsekret gebunden und dicht eingehüllt. In der Folge können sie dann nicht mehr an die Bakterien binden und wirken nicht. Forscher haben nun aber einen möglichen Weg gefunden, um dieses Problem zu umgehen. Durch Ansäuern des Wundmilieus wird der Proteinmantel durchbrochen und die Nanoantibiotika können wieder an die Bakterienoberflächen binden. Nach diesem spannenden Ausflug in die Welt der Bakterien und Antibiotika sind wir nun für heute schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Ich freue mich, Sie bald wieder zu Ihrem Esanum-Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund, Ihr Dr. Markus Mau.